Deswegen sind die Leute, die den Mindestlohn beziehen, oft auch noch armutsbetroffen. Das muss man so festhalten. Und ich denke, was wir aus der Wissenschaft als Ökonomen dann schon ein bisschen als Empfehlung geben würden, ist dann auch an andere Stellschrauben zu denken. Also die Tarifbindung allgemein zu steigern, damit die breite Masse auch von Lohnsteigerungen profitiert. Und eben vielleicht auch an der Stellschraube Arbeitsstunden zu drehen, damit die Mindestlohnbeschäftigte auch am Monatsende mehr Geld in der Tasche haben.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin normalpolitisch interessiert und sorge hier dafür, dass wir thematisch am Boden bleiben und dieser Podcast verständlich bleibt. Und mir gegenüber sitzt Rasmus Andresen.
Hallo, ich bin Europaabgeordneter für die Grünen und probiere auch alles dafür zu tun, damit wir thematisch auf dem Boden bleiben.
Sehr gut. Freue ich mich drüber.
Heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, was sehr, sehr viele Menschen betrifft. Über die aktuelle Lohnentwicklung oder genauer gesagt auch über die Frage, wie wir mit Mindestlöhnen Politik gestalten können. Der Mindestlohn ist in Deutschland noch nicht besonders alt, aber Anfang dieses Jahres wurde er nochmal um 41 Cent erhöht. Es gab allerdings auch sehr, sehr unterschiedliche Forderungen in dem Bereich. Sozialverbände und Gewerkschaften hätten sich durchaus eine Erhöhung auf 14 Euro vorstellen können. Und aus der anderen Ecke, aus der Wirtschaft, gab es auch Stimmen, die vor einer zu großen Erhöhung gewarnt haben. Wie steht es aber eigentlich um den Mindestlohn und was macht aus Sicht von Arbeitsökonomen Sinn? Darüber wollen wir heute sprechen und dafür haben wir einen Arbeitsökonomen eingeladen, Mario Bossler. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der TH in Nürnberg.
Hallo Mario, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Vielleicht erklärst du uns zuerst kurz, wie dein Forschungsgebiet eigentlich konkret aussieht und was du mit dem Mindestlohn zu tun hast.
Naja, ich forsche oder erforsche schon seit einigen Jahren die Wirkung des Mindestlohns. Und was wir da machen, ist so ein bisschen, wir schauen uns, was ist nach der Mindestlohneinführung eingetreten. Also auf Basis von real beobachteten Daten schauen wir uns die Entwicklung des Arbeitsmarkts nach der Mindestlohneinführung in Deutschland 2015 an. Also wie wurde der Arbeitsmarkt durch den Mindestlohn beeinflusst? Was interessiert uns da? Naja, uns interessiert als Ökonomen vor allem das, was auch die breite Gesellschaft interessiert. Wurden die Löhne wirksam erhöht? Kam es zu anderen Effekten auf dem Arbeitsmarkt? Wer zahlt eigentlich für den Mindestlohn? Und das sind so die Fragen, die wir versuchen zu beantworten in unserer Forschung, vor allem auf Basis von Daten, die dann im Nachhinein auch beobachtet werden. Also nicht auf Basis von Modellen, sondern auf Basis von tatsächlich beobachteten Gegebenheiten.
Und kannst du uns eine ganz kurze Version geben, was ist denn passiert nach der Mindestlohneinführung?
Naja, also so ein bisschen die Ökonomen waren ja relativ kritisch am Anfang, als der Mindestlohn eingeführt wurde 2015. Und dann hat man natürlich auch eine kritische Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand Mindestlohn. Aber jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, viele positive Dinge überwiegen. Also wir sehen eine wirksame Lohnerhöhung von Mindestlohnbeschäftigten im Nachgang der Mindestlohneinführung. Und die befürchteten Beschäftigungseffekte, also dass Beschäftigung abgebaut werden musste, weil eben die Beschäftigung durch den Mindestlohn für die Arbeitgeber, also die Unternehmen, teurer geworden ist, das ist in gewissermaßen ausgeblieben. Beziehungsweise wir beobachten dann in sehr kleinen Teilbereichen, beispielsweise bei den Minijobs, einen leichten Rückgang. Aber da kann man dann natürlich auch politisch diskutieren, ist es nicht ohnehin eine Wirkung, die man intentionieren würde, dass man die Zahl der Minijobs begrenzen möchte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer das Argument, dass Minijobs auch ein Sprungbrett sein können in eine bessere Beschäftigung. Von daher, jeder Job ist gut. Aber im Grunde kann man das schon so zusammenfassen, dass die Löhne wirksam gestiegen sind und Beschäftigungseffekte nur sehr im Detail stattgefunden haben.
Okay. Wenn wir jetzt über den Mindestlohn diskutieren, dann ja meistens darum, wie viel er erhöht wird als nächstes. Wir sind jetzt bei 12,41 Euro. Woher kommt denn so ein Wert und welche Auswirkungen hat so eine Erhöhung?
Naja, ursprünglich mit der Mindestlohneinführung kam ja auch das Mindestlohngesetz in Kraft und in den Mindestlohngesetzen im Deutschen ist festgeschrieben, dass die Mindestlohnentwicklung durch die Mindestlohnkommission festgelegt wird. In der Mindestlohnkommission sitzen Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgebervertreter, also aus Arbeitgeberverbänden, und die legen dann in Verhandlungen fest, wie sich der Mindestlohn entwickeln soll. Und dann gibt es gewisse Richtlinien, die im Gesetz festgelegt sind. Der Mindestlohn soll einerseits einen Mindestschutz für Arbeitnehmer liefern und andererseits soll er sich aber auch an der Tariflohnentwicklung orientieren, also wie sich die Löhne in der Gesellschaft, zumindest in der tarifgebundenen Arbeitnehmerschaft, insgesamt entwickelt haben. Und dann kam eben die Mindestlohnentwicklung so raus, wie sie stattgefunden hat, mit einer Ausnahme 2022, als die zu dem Zeitpunkt neu formierte Ampelregierung entschieden hatte, den Mindestlohn einmalig außerordentlich per Gesetz zu erhöhen.
Okay. Jetzt hast du viele Faktoren genannt. Was ich nicht gehört habe, ist das Thema Inflation und Preissteigerung. Ist das gar nicht irgendwie drin im Mindestlohngesetz? Also spielt das einfach keine Rolle?
Es ist tatsächlich im Mindestlohngesetz nicht explizit vorgegeben, dass sich der Mindestlohn an der Preisentwicklung orientieren muss. Man muss dazu sagen, in den ersten Jahren, also 2015 bis 2019, 2020, hat es ja auch keine große Rolle gespielt. Also da war die Inflationsentwicklung sehr moderat. Und der Mindestlohn hat sich positiver, obwohl er sich relativ moderat entwickelt hat, in diesem Zeitraum hat er sich dennoch noch positiver entwickelt als die Preisentwicklung. Also da gab es leichte Steigerungen in der Kaufkraft auch unter Mindestlohnbeschäftigten. Und jetzt im Zuge der etwas höheren Inflation in den letzten 2-3 Jahren stellt sich natürlich die Frage, ob es da vielleicht auch ein bisschen einen Änderungsbedarf gibt oder ob es da nicht ein Handlungsfeld gibt, ja.
Wir haben in Deutschland gerade 5,8 Millionen Menschen, die Mindestlohn beziehen. Welche Menschen betrifft das denn besonders? Wer bezieht besonders häufig Mindestlohn?
Also erstmal zu diesen 5,8 Millionen, das ist natürlich jetzt eine relativ fixe Zahl, aber man muss da auch berücksichtigen, dass natürlich auch Leute, die knapp über Mindestlohn verdienen, davon indirekt profitieren. Also es gibt Beschäftigte, die irgendwie knapp über Mindestlohn arbeiten und die profitieren ja dann auch von der Anhebung des Mindestlohns, weil ihr Mindestlohn mitwächst. Also der Mindestlohn, der reicht damit auch in die breitere Arbeiterschicht ein, indem man nicht nur quasi die Löhne beeinflusst, die direkt den Mindestlohn verdienen, sondern auch knapp höher. Also er hat damit schon eine relativ hohe Reichweite und aber auch wie du richtig sagst, es gibt schon auch eine signifikante Zahl von rund 6 Millionen Beschäftigten, die direkt den Mindestlohn beziehen und dadurch natürlich auch von Erhöhungen direkt profitieren.
Ja. Und was sind es für Menschen hauptsächlich?
Naja, also das sind natürlich die typischen Bereiche, die wir im Niedriglohnbereich kennen. Also die Branchen, die betroffen sind, sind hauptsächlich Gastro- und Dienstleistungsgewerbe. Und wir sehen natürlich ein sehr starkes Bildungsgefälle. Also Niedriglohnbezieher sind sehr viel häufiger, eben auch die im niedrigen Ausbildungsbereich und im hohen Bildungsbereich spielt es kaum eine Rolle. Es gibt aber auch regionale Unterschiede, Ost-West-Unterschiede im Osten. Erhalten regulär Beschäftigte sehr viel häufiger den Mindestlohn als im Westen. Aber es gibt auch Nord-Süd-Gefälle, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Da spielt der Mindestlohn noch eine größere Rolle als in Baden-Württemberg oder Bayern.
Haben wir irgendwelche Geschlechtsunterschiede? Das ist ja auch was, was man häufig beobachten kann.
Ja, selbstverständlich. In dem Sinne, dass weiblich Beschäftigte natürlich sehr viel häufiger auch in Minijobs sind, in Teilzeitbeschäftigung. Beziehen sie auch sehr viel häufiger den Mindestlohn, weil Teilzeitbeschäftigte und Minijobs sehr viel häufiger vom Mindestlohn betroffen sind. Und natürlich, was ich natürlich jetzt nicht in Abrede stellen will, Frauen erhalten diskriminierend niedrige Löhne. Und in gewissem Maße kann der Mindestlohn dem natürlich entgegenwirken, weil der Mindestlohn behandelt alle gleich. Alle bekommen den Mindestlohn unabhängig von Rasse oder Geschlecht. Und wenn Frauen vormals sehr viel häufiger unter Mindestlohn bezahlt wurden, hat die Mindestlohneinführung zumindest am untersten Rand der Lohnverteilung dazu geführt, dass es da eine gewisse Angleichung gab.
Wissen wir, warum das so ist, dass zum Beispiel Teilzeitbeschäftigungen so viel in den Mindestlohn fallen?
Naja, Teilzeitbeschäftigung und Minijobs insbesondere sind eine Gruppe, die sehr stark davon betroffen sind. Also das sind natürlich insbesondere die niedrig entlohnten Beschäftigungsformen, die mit einer niedrigen Bildung einhergehen, einer nicht so stabilen Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, die etwas schlechter sind. Also zum Beispiel bei Minijobs war es so, dass vor der Erhöhung auf 12 Euro fast 70% der Minijobs vom Mindestlohn betroffen waren. Also die breite Mehrheit der Minijobs erhält faktisch den Mindestlohn.
Wartet, du hast gesagt, vor der Erhöhung von 12 Euro waren 70% der Minijobs vom Mindestlohn betroffen.
Ja.
Und wie ist es nach der Erhöhung?
Also vor der Erhöhung auf 12 Euro lagen noch 70% darunter. Das heißt, 70% haben dann auch davon profitiert. So meine ich das.
Okay, so rum. Jetzt waren wir ja sehr stark in Deutschland. Rasmus, ist Mindestlohn auch ein EU-Thema?
Also absolut, und das ist auch sehr großer Erfolg, dass es inzwischen ein EU-Thema geworden ist, weil historisch betrachtet die EU sich eigentlich aus Lohnfragen rausgehalten hat. Wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, Binnenmarkt, eine gemeinsame Währung mit sehr vielen EU-Staaten. Aber über Löhne hat man eigentlich nicht so wirklich viel diskutiert, beziehungsweise man hat nichts dafür getan, das Lohnniveau beispielsweise anzuheben. Das hat sich in den letzten Jahren jetzt geändert mit der sogenannten Mindestlohnrichtlinie der Europäischen Union, die auch bis Ende 2024 umgesetzt werden muss von den Mitgliedstaaten, und das ist erstmal ein Riesenerfolg. Die Richtlinie formuliert Ziele dafür, dass alle EU-Mitgliedstaaten in einer gewissen Form den Mindestlohn vorenthalten müssen und auf der anderen Seite auch konkrete Maßnahmen durchführen müssen, die dazu führen, dass die Tarifbindung erhöht wird. Also dass in mehr Sektoren auf den jeweiligen Arbeitsmärkten dann auch über Tarifverträge wirklich dann auch gute Löhne dann halt eben auch gezahlt werden. Und das ist auf jeden Fall ein großer sozialer Fortschritt, dass man es halt eben nicht mehr den Mitgliedstaaten überlässt. Es gibt sehr unterschiedliche Modelle, wie man dazu kommt. Also ich habe einen sehr großen Bezug zu Dänemark. Die haben nicht im klassischen Sinn einen gesetzlichen Mindestlohn, sondern die haben sehr, sehr starke Gewerkschaften und eine sehr, sehr starke Tarifbindung. Also Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt sind und die von Tarifverträgen profitieren. In Deutschland ist die Situation ein bisschen anders, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und dafür wird auch weiter Freiraum sein. Also es müssen jetzt nicht alle einen gesetzlichen Mindestlohn in einer bestimmten Höhe beschließen. Aber es ist so, dass es den Mitgliedstaaten nicht mehr egal sein kann und die in irgendeiner Hinsicht auch etwas dafür tun müssen, dass armutsfeste Löhne halt eben auch gezahlt werden. So ein bisschen das Problem ist, dass es auch Empfehlungen gibt in dieser Richtlinie, aber die sind sehr unverbindlich. Das heißt, dass zwar Empfehlungen auch zum Lohnniveau von der EU jetzt kommen, aber es den Mitgliedstaaten selbst überlassen ist, wie stark sie das dann am Schluss auch umsetzen. Und da ist auch der deutsche Mindestlohn, um da nochmal anzufangen oder weiterzumachen, halt eben aus Sicht der EU oder uns Grünen dann halt auch eben ein Negativbeispiel, weil wir mit dem aktuellen Mindestlohn, den 12,41 Euro, noch deutlich unter dem sind, was die EU-Empfehlung wäre. Also die EU-Empfehlung auf Deutschland übersetzt wäre bei knapp 14 Euro wahrscheinlich in diesem Jahr. Und das ist halt eben doch nochmal ein ganzes Stück mehr oder jetzt gerade weniger. Und deshalb glauben wir, dass Deutschland auch mehr dafür tun muss, sich dann auch an die Empfehlungen zu halten, die die EU aufgestellt hat.
Wonach richtet sich diese Empfehlung? Also ich vermute, da steht keine konkrete Zahl, sondern...
Nee, genau, das richtet sich einem Medianeinkommen, in dem Fall bei 60%, und das sind auch Empfehlungen, die vor allem wissenschaftlich auch erarbeitet wurden. Das hat auch was mit Armutsniveaus zu tun und ob es dann ein armutsfestes Lohnniveau ist oder halt eben nicht. Und das sind diese 60%, die man da als Referenz nimmt und wo es halt eben die Empfehlung gibt, dass es in die Richtung zumindest gehen muss.
Wie ist deine Einschätzung zu dieser EU-Mindestlohnrichtlinie, Mario?
Naja, Rasmus hat es ja eben schon richtig gesagt. Also es ist natürlich ein politisches Instrumentarium, um so dem Mindestlohn etwas mehr Nachdruck zu verleihen, das ein bisschen auch politisch in den Mittelpunkt zu rücken. Aber die verbindlichen Regelungen schafft es natürlich nicht. Also es ist jetzt kein Arbeitgeber wegen der europäischen Richtlinie gezwungen, höheren Lohn zu zahlen, und Beschäftigte profitieren davon jetzt erstmal nur mittelbar, also unmittelbar hat es jetzt keine Mindestlohnerhöhung zur Folge. Die Mindestlohnrichtlinie hat so eher so ein bisschen zwei Bestandteile. Einerseits, dass es eine gewisse Mindestregelung geben muss. Und das heißt ja, entweder ein Mindestlohn faktisch oder eine Tarifbindung. Und das gestalten ja die Länder sehr unterschiedlich. Rasmus hat es eben schon gesagt, zum Beispiel in Österreich gibt es fast eine 100%ige Abdeckung bei der Tarifbindung, weil es dieses verpflichtende Kammernsystem gibt. Und deswegen braucht man dort vielleicht gar nicht den Mindestlohn, so wie wir ihn in Deutschland kennen, sondern hat eine andere Form, wie Arbeitgeber und Beschäftigte eben da in Verhandlung treten können, um angemessene oder zumindest armutsfeste Löhne zu sichern. Und die andere Seite sind so ein bisschen die Tarifentwicklung. Und das ist natürlich ein Punkt, auch wenn wir schon einen Mindestlohn haben in Deutschland, da können wir vielleicht auch mehr tun, weil was wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren, ist ein massiver Rückgang in der Tarifbindung in Deutschland. Und vielleicht können wir uns als Deutschland auch ein bisschen Beispiel nehmen an den Ländern, die dann eine sehr viel höhere Abdeckung haben, zum Beispiel Skandinavien oder Österreich. Und von daher ist dieser europäische Vergleich vielleicht politisch dann doch zumindest mittelbar etwas wirksam, dass man sich zumindest gegenseitig so ein bisschen orientiert und politisch ein bisschen Nachdruck verschaffen kann.
Jetzt habt ihr beide das Wort armutsfest benutzt. Wie stark sind denn MindestlohnempfängerInnen in Deutschland gerade von Armut betroffen?
Naja, also was man aus Sicht der Wissenschaft sagen kann, ist vor allem, dass, wie wir vorhin schon diskutiert haben, Mindestlohnbeschäftigte sehr oft in einem Minijob sind oder in Teilzeit. Und damit, auch wenn sie den Mindestlohn erhalten, und da können wir jetzt drüber diskutieren, ob der Mindestlohn wie aktuell 12,41 Euro sein sollte, 12,82 Euro, wie er dann im nächsten Jahr sein wird, oder knapp 14 Euro, wie Rasmus eben gefordert haben, wenn man in Teilzeit beschäftigt ist oder gar als Minijob und nur sehr wenige Arbeitsstunden hat, dann bleibt am Monatsende natürlich nicht viel übrig, ja. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Stellschraube, die der Mindestlohn zumindest in Deutschland nicht adressieren kann. Also viele Leute bleiben arm, weil sie einfach im Stundenumfang auch eine relativ geringfügige Beschäftigung haben.
Also ich meine, das ist ein Thema, aber wie ist es mit Menschen, die zum Beispiel in Ostdeutschland Vollzeit arbeiten oder zumindest nah an Vollzeit und da den Mindestlohn bekommen? Sind die, also können die sich finanzieren oder sind die mit diesen Preissteigerungen, die wir ja jetzt hatten, auch von Armut bedroht?
Ja, also der Mindestlohn, der schafft nur einen Mindestschutz. Also letztlich ist der Mindestlohn natürlich kein Luxuslohn. Und nur weil der Mindestlohn 2022 um 22%, um eine Zahl zu nennen, gestiegen ist, können Mindestlohnbeschäftigte nicht anfangen, im Porsche-Katalog zu blättern. Das ist klar. Also der Mindestlohn bleibt der niedrigste Lohn. Und deswegen sind die Leute, die den Mindestlohn beziehen, oft auch noch armutsbetroffen. Das muss man so festhalten. Die Frage ist, ob das sich jemals ändern wird. Also der Mindestlohn, der wird niemals so hoch sein, dass man davon sehr gut leben kann. Per Definition schafft eben der Mindestlohn nur einen Mindestschutz. Und ich denke, was wir aus der Wissenschaft als Ökonomen dann schon ein bisschen als Empfehlung geben würden, ist dann auch an andere Stellschrauben zu denken, also die Tarifbindung allgemein zu steigern, damit die breite Masse auch von Lohnsteigerungen profitiert und eben vielleicht auch an der Stellschraube Arbeitsstunden zu drehen, damit die Mindestlohnbeschäftigte auch am Monatsende mehr Geld in der Tasche haben.
Ich würde vielleicht dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass ich schon glaube, dass es ja zum einen nochmal sehr, sehr starke Unterschiede gibt zwischen unterschiedlichen EU-Staaten, auch in der Frage, wie hoch der Mindestlohn ist, beziehungsweise auch wie stark Steigerungen sind im Vergleich halt eben auch, wo wir schon sehen, dass Deutschland da zu den Schlusslichtern gehört. Es gibt auch Untersuchungen beispielsweise auch von der Böckler-Stiftung, von dem Böckler-Institut, die das auch mal im EU-Vergleich aufgestellt haben und da nochmal sehr deutlich gemacht haben, dass die Entwicklung in Deutschland nochmal besonders gravierend ist. Und auf der anderen Seite sehen wir vor allem, glaube ich, jenseits der Frage von Tagesfinanzierung, also von sozusagen, kann man am Ende des Monats noch irgendwie die Rechnungen zahlen oder nicht, für Menschen, die Mindestlohn stehen, halt vor allem auch ein Problem, was Altersarmut angeht und was die Frage von Altersvorsorge angeht, weil ganz unabhängig davon, ob man schafft, über die Runden zu kommen, wenn man auf Mindestlohnniveau arbeitet oder nicht, dann ist da spätestens ein Problem, wo wir sehen, dass Altersarmut natürlich bei Menschen, die gerade mal so eben über die Runden kommen, viel, viel größer ist, weil das meistens dann auch Leute sind, die sehr kleine Renten haben oder die halt eben nicht selbst vorsorgen können fürs Alter. Und das ist, glaube ich, nochmal so eine Dimension dieser ganzen Mindestlohndebatte, über die wir nicht so viel reden, aber wo es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass wir da auch als Gesellschaft insgesamt eine riesen Herausforderung haben, auch wenn die Herausforderung dann vielleicht noch nicht heute da ist, sondern erst übermorgen für die betroffenen Personen dann halt eben auch entsteht.
Also das heißt, wenn ich euch jetzt beide richtig verstehe, sowohl das Thema Altersarmut als auch das Thema, wie sehr sind denn jetzt akut Menschen, die gerade Mindestlohn beziehen, von Armut betroffen, können wir den Mindestlohn gerade eigentlich nicht so richtig armutsfest nennen, oder?
Ja, da kann man schon zustimmen, ja. Ja, die Frage ist natürlich immer, wie hoch kann man den Mindestlohn setzen? Das ist so ein bisschen dann die goldene Glaskugelfrage. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass irgendjemand den Mindestlohn auch bezahlen muss. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Mindestlohn wirksam die Löhne steigt, was ja die intentionierte Wirkung ist und was auch super ist. Aber irgendwo bleibt natürlich dann auch diese Lohnerhöhung hängen. Also wenn der Mindestlohn wirksam ist, den Lohn zu erhöhen, müssen sich die Lohnkosten erhöhen. Das heißt, dann müssen wir uns die Folgefrage stellen, was passiert dann? Was machen faktisch die Arbeitgeber? Ja, ihnen bleibt die Möglichkeit, die Beschäftigung abzubauen, was zum Glück sehr selten stattfindet. Aber auf der anderen Seite müssen wir es als Gesellschaft dann auch akzeptieren, dass zum Beispiel die Preise steigen und dass die Preise an Konsumenten weitergegeben werden. Also dann kostet der Friseurhaarschnitt eben nicht mehr nur 15 Euro, sondern ist jetzt halt etwas teurer. Mhm. Und die Frage ist, können wir uns das als Gesellschaft leisten? Ist dann letztlich auch ein bisschen eine politische Frage. Sind die Geschäftsmodelle der Unternehmen in der Lage, diese Modelle zu fahren und diese Preissteigerungen mitzugehen? Und wenn das möglich ist und in der Vergangenheit, wenn wir auf die Vergangenheit blicken, sah das in der Forschung so aus, dass es möglich war, dann können wir uns langsame Erhöhungsschritte des Mindestlohns auch erlauben. Ja.
Ich meine, wir brauchen ja gar nicht theoretisch bleiben, wir können ja ganz konkret sein. Die Sozialverbände haben 14 Euro gefordert, 12,41 Euro sind es geworden. Und ich glaube, die Arbeitgebervertreter haben ja gewarnt davor. Also das, wenn man das überspitzt sagt, dann heißt das, nee, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Gibt es Daten, die das belegen? Also bricht alles zusammen, wäre alles zusammengebrochen, wenn wir jetzt gesagt hätten, komm, wir machen die 14 Euro?
Ja, wie gesagt, also die Arbeitgeber sagen, wollen natürlich so wenig wie möglich zahlen, Beschäftigte wollen so viel wie möglich erhalten und man muss dann natürlich zu irgendeinem Interessensausgleich führen. Und der Interessensausgleich, der findet ja auch dann in der Mindestlohnkommission statt und der ist nicht einfach. Ich in meiner Forschung blicke dann lieber in die Vergangenheit, weil vage Prognosen aufzustellen, die keiner Grundlage entsprechen, sind schwierig. Ökonomen lagen da schon bei der Mindestlohneinführung falsch und ich will da nicht der Nächste sein, der dann irgendwas fordert, was nicht das verspricht, was es hält. Also nicht das hält, was verspricht, so rum. Aber ja, es ist eine schwierige Frage, was ist genau die richtige Höhe des Mindestlohns? Aber ich denke, wir haben da ein Verfahren in Deutschland, was eigentlich ganz gut ist. Die Mindestlohnkommission holt sich Expertise aus der Forschung ein und vertritt die Interessen der Beschäftigten und der Arbeitgeber. Wenn der politische Druck etwas höher ist, schlägt das Pendel vielleicht etwas stärker zu den Beschäftigten aus. Andernfalls werden die Arbeitgeber natürlich darauf pochen, dass Mindestlohnerhöhungen für sie teuer sind.
Du hast gerade was sehr Seriöses gesagt, nämlich dass Ökonomen sich da ja beim letzten Mal geirrt haben, als wir den Mindestlohn eingeführt haben. Kann ich da rauslesen, dass wir gerade gar kein verlässliches Modell haben, um vorauszusagen, was wirtschaftlich passiert, wenn der Mindestlohn sich auf ein bestimmtes Niveau erhöht?
Naja, in der Forschung wird natürlich daran gearbeitet, solche Modelle aufzustellen, aber ich denke, wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, wenn der Mindestlohn auf X Euro steigt, dann passiert Y. Also so klar sind die Modelle dann nicht. ist dann ähnlich wie die Wettervorhersage. Man hat Modelle mit Annahmen und wenn die dann nicht eintreffen, dann hat man plötzlich ein anderes Wetter als prognostiziert. Und so ist es mit Vorhersagen in der Wirtschaft auch. Also letztlich müssen an die Stelle dann die Politiker dann mit einer gewissen Unwissenheit treten oder die Mindestlohnkommission und eine Entscheidung fällen. Und gegebenenfalls, wenn es dann zu Folgen kommt, die man eigentlich nicht wollte, muss man dann eben halt auch selbstkritisch bereit sein, diese Entscheidung zu revidieren oder zu korrigieren.
Also mein Eindruck ist, dass es so klare Formeln gar nicht geben kann, weil es am Schluss auch ein Stück weit ein bisschen eine politische Entscheidung darüber ist, was man glaubt, was halt eben auch richtig ist. Und da gibt es dann ja auch in so einem politisierten Verfahren, was es ja neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auf jeden Fall auch ist, auch ein bisschen unterschiedliche Interessen. Und das ist ja auch gerade eben schon beschrieben worden, dass natürlich die Arbeitgeberseite etwas mehr auf Zurückhaltung pocht und die gewerkschaftliche Seite etwas mehr auf deutliche Steigerungen. Das ist auch, hat auch sehr, sehr viel mit Interessen zu tun, politischen Interessen und Wahrnehmungen. Aber ich will zumindest einmal sagen, auch weil wir schon oft in Podcast-Folgen immer wieder auch mal geschaut haben, was passiert eigentlich in anderen Teilen der Welt und wie ist gerade die Entwicklung auch beispielsweise in den USA, dass wir da halt eben sehen können, dass es diese Lohnzurückhaltung, die es in der Europäischen Union und vor allem auch in Deutschland sehr, sehr lange gegeben hat und ich würde sagen auch immer noch in Grundzügen vorhanden ist, dass die dort zurzeit nicht so stark vorhanden ist. Und wir sehen, dass gerade in den USA die Reallöhne sehr, sehr stark steigen, auch im Vergleich zu der Lage, wie sie hier in Deutschland ist. Und das führt in dem Land gerade nicht zu Chaos, sondern es geht zumindest sehr, sehr stark auch einher damit, dass die US-Wirtschaft sehr, sehr stark wächst und auch im Vergleich zur Wirtschaft in der Eurozone oder erst recht in Deutschland wirklich auch Rekordwachstumszahlen hat. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, wo man sehen kann, dass Lohnsteigerung auch mit wirtschaftlicher Dynamik und Entwicklung einhergehen kann. Und dass halt dieser Grundsatz, dass Lohnsteigerung auf jeden Fall immer ein Problem sind für die Wirtschaft, weil sie am Ende die Löhne zahlen müssen, dass das so eins zu eins nicht unbedingt der Realität entspricht, sondern wir in der Situation sind, dass dadurch dann halt eben gerade auch Kaufkraft gesteigert werden kann, die wieder dazu führt, dass konsumiert wird, was dann wieder dazu führt, dass man vielleicht mehr Produkte auch verkaufen kann. Ob ich als Grüner und als jemand, dem die Klimapolitik sehr wichtig ist, das immer als nachhaltig empfinde im Sinne der Klimapolitik, das ist eine andere Frage. Dafür können wir nochmal eine eigene Folge machen. Aber zumindest in der ökonomischen Dynamik und in der Frage, welche Effekte haben Lohnsteigerungen, vor allem in bestimmten Gruppen, gibt es zumindest auch aktuelle Beispiele dafür, dass Mindestlohnanhebung nicht automatisch zum Zusammenbruch der Wirtschaft irgendwie führen muss. Aber sicherlich, und da sind wir, glaube ich, auch nicht weit voneinander entfernt, muss man sich das immer genauer angucken. Und gibt es natürlich auch von Staat zu Staat da sehr unterschiedliche Situationen. Aber wie gesagt, mit dem Blick auf die USA sehen wir, dass was anderes gerade auch funktioniert.
Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Mario, ich würde gerne von dir noch wissen, ob du dafür wissenschaftlichen Rückhalt hast.
Also weil du jetzt gerade die USA angesprochen hast, das ist ja ganz interessant. Also jetzt im Nachgang der Corona-Pandemie ziehen da die Löhne relativ stark an. Was aber auch erstaunlich ist, der nationale Mindestlohn, klar, es gibt da Mindestlöhne, die auch in den Bundesstaaten unterschiedlich sind, aber der nationale Mindestlohn in den USA verharrt immer noch auf dem Level von 2009, nämlich auf $7.25. Und das zeigt natürlich ein ganz schönes Beispiel, dass die deutsche Mindestlohnkommission dann doch wirksam ist. Auch wenn in kleinen Schritten erhöht sich hierzulande der Mindestlohn. Und wogegen in den USA der Mindestlohn in gewissermaßen auch ein Spielball der Mehrheitsverhältnisse ist und zumindest auf dem nationalen Level und etliche Bundesstaaten sind von diesem nationalen Mindestlohn noch betroffen, hat er sich jetzt 15 Jahre nicht geändert. Und von daher kann man dann auch so quasi als mein Schlusswort so ein bisschen festhalten, unser Vorgehen in Deutschland ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht erhofft sich der eine oder andere mehr vom Mindestlohn, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass wir dass wir leichte Steigerungsraten hier beobachten. Und das verläuft in anderen Ländern doch sehr viel erratischer. Ja.
Mario, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und schön, dass du da warst. Bis dann.
Ja, danke. Danke euch.
Vielen Dank. Was nimmst du heute aus der Folge mit, Annalena?
Also ich glaube, ich nehme am stärksten mit, wie sehr der Mindestlohn ein politisches Thema ist und wie wenig wir voraussehen können, wie sich eine Mindestlohnsteigerung eigentlich auf die Wirtschaft auswirkt. Das heißt, ich glaube einfach in Zukunft niemandem mehr, der in einer Talkshow sitzt und sagt, wenn wir den Mindestlohn auf ein gewisses Maß erhöhen, bricht die Welt zusammen, sondern das ist alles wesentlich komplexer und viel mehr Abwägungssache, als das häufig kommuniziert wird.
Voll. Und das hängt ja auch sehr stark von wirtschaftlichen Dynamiken ab. Was mir aber auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, ist nochmal ein bisschen näher auf diese Mindestlohnkommission zu gucken, weil dort halt eben auch Leute mit einer politischen Meinung drin sitzen. Und das aus meiner Sicht richtig ist, zu sagen, dass die Mindestlohnkommission da sehr, sehr wichtige Arbeit macht. Aber am Ende wir jetzt auch an Stellen erlebt haben, dass ja, die Gewerkschaftsseite von den ArbeitnehmerInnen überstimmt worden ist und das der Grund ist, warum der Mindestlohn in Deutschland bei 12,41 € liegt und nicht bei 14 €. Und das sind halt eben neben wissenschaftlichen Fragen, die, glaube ich, heute sehr, sehr deutlich geworden sind, halt eben auch politische Entscheidungen und politische Interessen, die da eine Rolle spielen. Und in dem Sinne, glaube ich, wird uns das Thema auch in den nächsten Jahren noch sehr intensiv beschäftigen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ja, diese politischen Unterschiede über Nacht verschwinden.
Auf gar keinen Fall, das glaube ich auch.
Nächste Woche sprechen wir über ein ganz aktuelles Thema, was in diesen Wochen auch schon sehr, sehr große Schlagzeilen gemacht hat, über Landwirtschaft und über die Frage, wie man nachhaltige Landwirtschaft mit Zukunftsperspektiven für LandwirtInnen einherbekommt und auch darüber, welche ökonomischen Fragen damit eigentlich zusammenhängen. Unser Gast wird sein Beate Richter. Sie ist vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft und eine absolute Expertin, wenn es um nachhaltige Landwirtschaft geht.
Auch nur ein gewisser Teil des Milchpreises bleibt bei den Landwirtinnen. Und deswegen ist es auch gerade in dem Bereich so, dass die Landwirtinnen nicht mal kostendeckend arbeiten können.
Wenn euch Money Matters gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, am allerliebsten 5 Sterne. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn gerne euren FreundInnen weiter.
Und wir freuen uns natürlich auch von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche für weitere Folgen, dann schreibt uns sehr gerne. Genauer gesagt könnt ihr euch bei mir melden, beispielsweise über soziale Medien oder E-Mail. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes.
Schön, dass ihr bis hier dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.